SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. September 1819. Friedrich Harcourt gründet auf Burg Wetter an der Ruhr die mechanischen Werkstätten Harcourt und Co.
Mein Name ist Rigobert Suttner und ich bin hier auf dem Motorschiff Friedrich Harcourt seit 1984 der verantwortliche Schiffsführer.
Die MS Harcourt legt unterhalb der malerischen Altstadtkulisse Wetters ab. Die Stadt entwickelte sich auf den Ausläufern des Ardeygebirges bis an die Ruhr heran. Heute ist das Städtchen am südlichen Rand des Ruhrgebiets ein beliebtes Ausflugsziel.
Wir fahren jetzt immer hier von Wetter, einmal über den schönen Harcourtsee rauf bis nach Herdecke und dann wieder zurück.
Sommerwetter hat alle Fahrgäste an Deck gelockt.
Wissen Sie, wer Friedrich Harcourt war?
Ein Industrieller aus Wetter.
Was hat der genau gemacht?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Nein, keine Ahnung.
Wetter nennt sich ja gern auch die Harcourtstadt und ist die Wiege der mechanischen Industrie an Rhein und Ruhr.
Wer nach dem Bootsausflug hoch in die Stadt wandert, stößt unweigerlich auf die steinernen Überreste einer Zeit, in der Wetter zu einem wichtigen Zentrum der frühen Industrialisierung wurde. Denn zwischen den Fachwerkhäusern beginnen 1819 zahlreiche Schornsteine zu dampfen und Pferdefuhrwerke schaffen Kohle heran. Aus der Burg Wetter und dem ehemaligen Bergamt drängen metallische Schläge, die man vorher höchstens aus einer Schmiede kannte. Das alte Gemäuer beherbergt aber keinen herkömmlichen Handwerksbetrieb, sondern die mechanische Werkstätte, eine der ersten Maschinenfabriken Preußens. Ihr Gründer Friedrich Harcourt.
Nichts kann erfreulicher sein, als die sich immer mehr und mehr erhebende Fabrikindustrie in Deutschland zu sehen.
So steht es 1822 in der Preußischen Staatszeitung.
Hier verdient besondere Aufmerksamkeit die zu Wetter, unweit Hagen, gegründete fabrikmäßige Anfertigung des großen Hebels aller Fabriken, nämlich der Dampfmaschinen.
Diesen Hebel sollte der Pionier Friedrich Wilhelm Harcourt vor über 200 Jahren bedienen. Zu Wetter, unweit Hagen. Er war 1793 auf dem väterlichen Gut Harcourten zwischen Hagen und Schwerte zur Welt gekommen, als Sohn eines Eisenwarenfabrikanten. Nach seiner kaufmännischen Lehre in Barmen an der Wupper kämpfte er in den Befreiungskriegen gegen Napoleon, bevor er 1818 in seine Heimat zurückkehrte. Dort stürzte er sich in eine bemerkenswerte Laufbahn als Unternehmer. Friedrich Harcourt kauft einen wasserbetriebenen Kupferhammer bei Essen-Werden. Außerdem richtet er auf dem Hof des Vaters eine Gerberei ein. Die Begeisterung für diese Unternehmungen lässt aber schnell nach, Verwandte übernehmen. Traditionelles Handwerk fesselt Harcourt nie lang. In technischen Zeitungen aus England hat er Dampfmaschinen gesehen. Und er hatte den Wunsch, Dampfmaschinen nach englischem Vorbild in Westfalen zu bauen. Aus seiner Lehrzeit kannte er den Bankier und Kaufmann Heinrich Kamp aus Elberfeld. Diesen konnte er mit seiner Begeisterung für den Maschinenbau anstecken. Kamp trieb das nötige Startkapital auf, sodass die beiden Männer im Frühjahr 1819 die Burg Wetter als Fabrikgelände erwerben konnten. Die neuen Besitzer, zwei junge Unternehmer einer neuen Zeit, der Ära nach den Napoleonischen Kriegen.
Die Napoleon ist ja bis Moskau vorgedrungen, hat eigentlich Preußen ausgelöscht militärisch.
Wirtschaftshistoriker Ulrich Wengenroth.
Also sie wussten, sie werden nicht bestehen können. Und das Regime wusste, wenn es überleben will, muss es sich modernisieren, was es vorher immer versucht hat zu vermeiden.
Nur wenn die Dampfmaschine der Hebel der zur Fabrikation nötigen Kraft und Bewegung ist, wird diese auf den Grad der Vollkommenheit Anspruch machen können, der heutzutage nötig ist, um mit den Nachbarstaaten zu konkurrieren.
Konkurrenzfähig werden, das wollte man in Preußen. Um die nächsten großen Kriege führen zu können zum Beispiel. Und dafür gab es eine wichtige Voraussetzung.
Gewerbefreiheit. Also nicht der Staat kontrolliert alles und der Adel kassiert alles, sondern man lässt die Leute frei ihr Gewerbe ausüben. Dann wird daraus ein großer Industriestaat werden. Das sah man in England. England hatte Gewerbefreiheit.
Die preußischen Reformen machten den Weg dafür frei. Gewerbeansiedlung wurde nun gefördert.
Textilindustrie kannte man schon, aber jetzt geht es auch um Eisenindustrie. Gerade wenn man Kriege gewinnen will, braucht man Eisenindustrie. Und das weniger wegen der Schwerter, sondern wegen der Transportmittel.
Bislang bewegten Pferde alles Richtung Schlachtfeld. Friedrich Harcourt und andere Pioniere aus dieser Zeit wussten, mit Holzkarren würde Preußen nicht in die Zukunft rollen können. Seitdem in England die erste Dampflokomotive gefahren war, 1804, drehten sich die Zukunftsvisionen um ein anderes Material als Holz, ums Eisen.
Das Ruhrgebiet war prädestiniert für eine industrielle Entwicklung, weil es die Kohle hatte. Die Kohle war der wichtigste Energieträger überhaupt. Vorher hat man, wenn man Hitze brauchte, hat man Holzkohle verwendet. Und das ist ein mühsames Geschäft.
Nach den preußischen Reformen Anfang des 19. Jahrhunderts begann eine Aufholjagd, um es England, Belgien und den Niederlanden gleichzutun.
Nun, Deutschland konnte relativ schnell aufholen, weil es eigentlich institutionelle Hindernisse waren, die ihm im Weg waren.
Am 18.09.1819 ging die mechanische Werkstätte Harcourt & Co. in Wetter in Betrieb. Auch wenn die Geschäfte noch nicht laufen konnten. Denn Harcourt hatte noch nie eine Dampfmaschine gebaut. Die kaufte man in England. Dass es nun große Maschinen made in Preußen geben würde, daran mussten sich die Kunden erst gewöhnen. Friedrich Harcourt war kein Ingenieur. Fürs technische Expertenwissen in einer Maschinenfabrik musste er die richtigen Leute finden. Also stellte er den englischen Ingenieur Edward Thomas ein.
Wichtig für ihn war, dass er wie viele andere Unternehmer vom europäischen Kontinent nach England gepilgert ist. Das war die große Pilgerreise. Man ging nach England, schaute sich da die modernste Industrie an, hat viele, viele Notizbücher vollgeschrieben, hat viele, viele Muster mitgenommen.
Sein englischer Ingenieur segelte mit ihm, um Fachkräfte anzuwerben. Die führende Industrienation versuchte damals allerdings bereits, die Abwanderung guter Arbeiter zu verhindern. Friedrich Harcourt musste mit denen Vorlieb nehmen, die sonst keiner wollte, und diesen auch noch ein deutlich höheres Gehalt zahlen.
Ich habe damals verschiedene meiner Engländer sozusagen vom Galgen herunterschneiden müssen, nur um überhaupt welche zu bekommen.
Harcourt holte nicht nur Leute, sondern auch Know-how ins Ruhrgebiet. Heute würde man Industriespionage dazu sagen. Denn Harcourt kaufte über Umwege eine der begehrten Dampfmaschinen in England, ließ die komplett zerlegen und in mehrere Kisten packen, die angeblich auf verschiedenen Segelschiffen nach Preußen gelangten. Wirtschaftshistoriker Ulrich Wengenroth.
Und wenn man das kombiniert, das Mitgebrachte, Aufgeschriebene, das, was die Leute zu Hause sowieso wissen und auch können, dann kann man das Puzzle zusammenbauen. Dann kann man so eine Fabrik erfolgreich an der Ruhr aufbauen.
Bevor die ersten Aufträge für große Maschinen eingehen, hält sich die mechanische Werkstätte mit der Fertigung von Bügeleisen, Geländern und Ambossen über Wasser. Die kleine Produktion der frühen Phase nutzt Harcourt, um den Mikrokosmos Maschinenfabrik systematisch zu organisieren. Denn Vorbilder gab es dafür nicht. Friedrich Harcourt war einer der ersten Manager in der Schwerindustrie. Er musste eine große Betriebsstätte für die serienmäßige Produktion umbauen, Wege befestigen, damit die Kohle mit Pferdekarren den Hügel hinauf nach Wetter geschafft werden konnte. Das Know-how aus England anwerben und ungelernte Arbeiter von den umliegenden Baustellen abwerben, damit sie schnell für die vielen Handgriffe in der Maschinenfabrik geschult werden konnten.
Man zahlt denen gescheiten Lohn, man bietet ihnen akzeptable Lebensbedingungen. Man kümmert sich darum, dass sie Lebensmittel ständig zur Verfügung haben, dass sie die einkaufen können, dass sie Häusle bauen können, dass es ihren Familien gut geht.
Harcourt musste in den ersten Wochen und Monaten viele Rückschläge hinnehmen. Mal war ein Maschinenteil in der falschen Größe hergestellt worden, sodass der Kolben der Dampfmaschine klemmte. Und nicht jeder Prototyp einer Dampfmaschine für Bergwerke, Spinnereien und Tuchfabriken funktionierte auf Anhieb. Wenn Friedrich Harcourt aber dann das lärmende Durcheinander hört, Säge, Schmiedehammer, Bohrmaschine und Dampfventil, dann kann er sich erstaunlicherweise gut auf die vielen anderen Projekte konzentrieren, die permanent in seinem unruhigen Geist umherspringen. Zum Beispiel, als die Frau eines Formers zu ihm kam, der krank war und in Harcourts Gießerei fehlte. Er brauche einen Arzt und die Familie hungere wegen des Lohnausfalls.
Ja, gute Frau, wie denkt ihr euch das? Hatte er erwidert. Wohin kämen wir mit unserem Betrieb, wenn ich jedem, der nicht mehr arbeiten kann, zu einem täglichen Brot verhelfen wollte? Ich bin doch nicht der liebe Gott. Aber da hatte sie ihn groß angesehen und gesagt, doch Herr, für uns sind Sie der liebe Gott. An wen sollen wir uns sonst halten?
Als es in der laufenden Dampfmaschinenproduktion zu ersten Unfällen kommt, arbeitet es weiter in ihm. So schildert es Werner Kohl in seinem Buch Die Feuermaschine über Harcourt und seine Werkstätte.
Man muss doch einen Weg finden können, durch die Gründung einer Sozietät dem Einzelnen im Notfall zu helfen. Wenn der Arbeiter etwas von seinem Lohn in eine Kasse einzahlte und die Fabrik den gleichen Betrag dazulegte, würde sich ein Fonds bilden lassen, um den Kranken und Verletzten an den Tagen, die er fehlen musste, einen Teil des ihm entgehenden Verdienstes auszuzahlen.
Friedrich Harcourt kam zu dem Schluss, dass der monatliche Beitrag in Relation zum Lohn stehen müsse und hatte, als gerade die ersten Dampfmaschinen ausgeliefert wurden, die betriebliche Krankenkasse erfunden.
Seine Stärke war einfach, er war ein Macher.
Axel Heimsoth ist Historiker und Kurator am Ruhrmuseum.
Zum zweiten Mal ist er 1826 nach England gefahren im Zuge seiner Stahlfabrik. Er hat ja das Pudelverfahren dann als erster hier in Westfalen eingeführt, wo er bis heute auch als Pionier zu Recht gilt.
Denn Friedrich Harcourt war unzufrieden mit der Qualität des teuren Schmiedeeisens, das er aus deutscher Herstellung für den Maschinenbau bezog, und begann zu pudeln.
Man hat also flüssiges Eisen gerührt und durch diesen Prozess wurde dann aus Eisen dann Stahl. Und dieses Verfahren war notwendig, um entsprechende hochwertige Stahlprodukte dann herzustellen.
Und er baute auf der Burg außerdem ein Walzwerk und einen Hochofen. Alles für die Stahlverarbeitung. Stahl, den er auch für seine anderen Herzensprojekte benötigte.
Sowohl die Schienen als auch die querlaufenden Schwellen waren aus Holz miteinander verbunden, vernagelt. Und auf die Schienen selber hat man Flacheisen gelegt von unterschiedlicher Länge.
Eisenbahnen, damals noch von Pferden gezogen.
Er war eigentlich der Erste, der für den deutschsprachigen Raum die Möglichkeit und das Potenzial der Eisenbahn auf den Punkt gebracht hat. Er hat 1825 einen Aufsatz in einer westfälischen Zeitschrift im Hermann veröffentlicht und hat diesen Aufsatz genannt Eisenbahn Railroad.
Durch die rasche und wohlfeile Fortschaffung der Güter wird der Wohlstand eines Landes bedeutend vermehrt. Größere Vorteile wie die bisherigen Mittel scheinen Eisenbahnen zu bieten.
Sie haben in Wetter Eisenbahnschienen, Räder für Eisenbahn und auch die Achsen für die Kohlewagen dann hergestellt. Und diese Eisenprodukte sind dann nicht nur an dieser Eisenbahn, sondern auch an andere Eisenbahnen geliefert worden. Also als Produzent waren Eisenbahnen für Harcourt ein großes Thema.
15 Jahre lang entwarf und produzierte Friedrich Harcourt in Wetter alle möglichen Produkte aus Eisen. 1832 verarbeitete das Pudel- und Walzwerk in Wetter etwa 1 Million Pfund Roheisen. Knapp 150 Männer waren dort beschäftigt. Doch immer wieder musste er finanzielle Rückschläge hinnehmen. Auch mit einem weiteren Eisenbahnprojekt zwischen Gevelsberg und Hagen.
Er hat sich vor allen Dingen an der Schlebusch-Harcourter Eisenbahn beteiligt. Das war sein Baby. Die Eisenbahn ist 1828 in Betrieb gegangen und war aber für die Finanziers kein Erfolg, weil sie zu teuer war und sie das Geld nicht wieder hereinbekam.
Viele Projekte waren von Harcourts Ideen beflügelt. Seine Passion für den technischen Fortschritt steckte andere an. Aber langfristige Sicherheit, wirklich unternehmerisches Denken, hat Friedrich Harcourt nicht interessiert. Das hätte auch der mechanischen Werkstätte zum Verhängnis werden können.
Harcourt hat zum einen das Problem, dass sein Hauptingenieur, der auch Teilhaber war, Edward Thomas, geht in den Mitte der 20er Jahre und damit fehlt das technische Fachwissen. Und alles lastet jetzt auf Harcourts Schultern, der wiederum nicht häufig da ist, weil er noch andere Projekte hat.
Axel Heimsoth berichtet vom Niedergang der Qualität in den Werkstätten, sodass
letztendlich dann 1832 sein Kompagnon Kamp eingreift und immer mehr die Auflösung des Vertrages bzw. das Herausdrängen von Harcourt betreibt.
Das gelingt Heinrich Kamp 1834. Als mechanische Werkstätte Kamp und Co. überlebt die Fabrik. Sie fusioniert später mit einem anderen Unternehmen, spezialisiert sich auf Kranbau und geht 1910 in der neu gegründeten Deutschen Maschinenfabrik AG auf, der DEMAG. Noch heute werden in Wetter an der Ruhr Maschinen gebaut. Friedrich Harcourt hat sich nach seinem unternehmerischen Scheitern in Wetter der Politik und der sozialen Frage der Arbeiterklasse zugewandt und blieb seinen Grundsätzen treu, die er schon als Leiter der mechanischen Werkstätte gehabt hatte. Innovation ist für alle da.
Er ist der Förderer für das Gemeinwohl des deutschen Vaterlandes.
Mich hat die Natur zum Anregen geschaffen. Das Ausbeuten muss ich anderen überlassen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jana Magdans an die Gründung der mechanischen Werkstätten Harcourt und Co. durch Friedrich Harcourt. Zeitzeichen morgen über den Widerstandskämpfer Marek Edelmann.